Ich würde nur ganz gern kurz noch den Hinweis geben, wir haben den einen oder anderen expliziten Begriff für Erwachsene dabei. Also wir haben es im Programm mit ab 16 betitelt und übergeben das in die Eigenverantwortung der Zuseherinnen und Zuseher, würde ich sagen. Das haben wir sogar geklärt vorher. Also, ja. Digitale Spuren der Liebe. Wir möchten uns jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde so in etwa auf die Spurensuche begeben, welche digitalen Spuren wir im Laufe einer Beziehung hinterlassen. Und selbstverliebt wie wir sind, versucht man das auch anhand vielleicht da oder dort an unserer eigenen digitalen Spuren ein wenig aufzuzeigen. Wir haben uns über Twitter kennengelernt und wie das genau abgelaufen ist, dazu kommt es noch, das erklären wir euch noch. Wir sind also dahingehend Digital Natives, jetzt habe ich den auch mal untergebracht, den Terminus. Im Normalfall, wenn man sich auf Partnersuche begibt, dann fängt man irgendwo an, heutzutage nicht indem man ein Inserat aufgibt, sondern man schaut sich mal um in Singlebörsen. Wir sollten drin haben.
To swipe left all day, until she found a charming prince who was only a mile away. The prince was none too picky, but this one was out of his league. He'd never seen a maiden so fair, plus he hadn't had sex in a week. And so their courtship did blossom. They planned to meet up that night. She donned her prettiest dress and a pair of control top tights.
Tinderelli, Tinderelli, show some cleavage, Tinderelli.
The ball was full of creepers. They scoped her low and high. She couldn't find her handsome prince 'cause her battery just died. The prince was so distraught. Alas and alack. Of all the girls he'd messaged, she was the hottest who wrote back. So he took out her selfie, and he searched far and wide, from the girls doing shots to the ones smoking outside. The prince felt defeated, and also pretty drunk. But then, out of nowhere, he saw his one true love. She snuck out that morning at 4:30 a.m. And they lived happily ever after because they never spoke again.
Oh, hi. If you like the video, click me to...
Wir spulen vor.
Wir spulen vor. Ich sage noch was zur letzten Slide. Bei Tinder ist es tatsächlich so, dass wir reden wie die Blinden von der Farbe. Wir waren da nämlich beide nicht. Unser Tinder-Experte ist auch leider mit seinem Flugzeug nicht rechtzeitig in Wien angekommen.
Nennen wir ihn doch einfach den T-Punkt. Herrn T-Punkt.
T-Punkt. Ja. Deswegen eben dieses Video. Wir sind eben nicht die Generation Tinder außerdem. Und das Spannende an Tinder ist trotzdem, dass es dieses Single-Börsen oder in dem Fall eher auch Casual-Sex-Börsen-Ding in eine wirklich breite Masse gebracht hat, wo jeder dann drüber gehört hat, dass es das gibt, bis in Generationen rein, die sonst nicht viel von, weiß nicht, den Web-Singles und so weiter, die es vorher gegeben hat, gehört haben, weil sie es auch nicht gebraucht haben. Aber Tinder war halt in wirklich ganz vielen Massenmedien auch vertreten, weil es auch dieses Phänomen aufzeigt, dass man versucht, eine Beziehung, die extrem komplex ist, also in den meisten Fällen zumindest, auf ein relativ simples Rechts- oder Linkswischen irgendwie zu reduzieren und auf Äußerlichkeiten. Das ist es eigentlich.
Das ist eigentlich. Der Punkt ist, das bringt uns jetzt irgendwie nicht weiter in der Überlegung, wie ist das mit diesen digitalen Spuren der Liebe. Und wenn man nicht weiter weiß, was macht man als moderner Mensch, man googelt. Und ich fand das sehr spannend, digitale Spuren der Liebe, Wiener Verein, monatliche Kosten. Also für die Zuseherinnen und Zuseher, die das nicht wissen, der Wiener Verein kümmert sich eben um irgendwie so dieses Umfeld Sterben, das wir heute eben auch schon hatten. Irgendwie kommen wir da nicht tatsächlich weiter. Die Ellie hat dann ein bisschen
Ich habe recherchiert, ja. Nachdem, wie gesagt, ich war, bevor ich den Jürgen kennengelernt habe, schon auf einigen Singlebörsen, aber es ist halt eine Weile her, habe versucht, mich abzudaten, was ist denn jetzt aktuell so die beste Singlebörse, bin auf diesem Artikel gelandet, habe aber dann nicht weitergelesen, weil ich mich einfach nur mehr amüsiert habe, wie viele Werbung da vorkommt. Und zwar, dass viel geworben wird in dem Bereich, kennen wir eh schon, weil da ist sehr viel Geld drinnen. Es hat man auch auf Facebook oder in den Google-Suchergebnissen sehr viel. Aber in dem Fall war es halt besonders interessant, weil ich die Thai-Frauen hatte, die Single-Börse ab 40 und die Single-Börse ab 50. Wo ich mir denke, wenn Google in dem Fall so viele Daten über mich hat, warum kriege ich das dann mit meinen 33? Und bin dann darauf hingewiesen worden, von wegen, ja, du wohnst ja mit dem Jürgen zusammen, wegen der IP-Adresse. Der ist aber auch nicht 50, ja. Also das ist ganz spannend. Einerseits sind die Daten überall da und andererseits kriege ich dann Werbung, die überhaupt nicht zu mir passt. Was ich auch weiß, weil ich sehr viel Werbung, Online-Werbung schalte, ist, dass es natürlich zum Teil auch die Werber sind, die zu blöd sind, um das Targeting richtig zu verwenden. Aber wie gesagt, ich habe nicht weitergelesen, sondern mich nur amüsiert.
Sehr schön finde ich an dem Screen ja auch über den Top 10 Dating-Seiten, wenn man also nach der Partnersuche im Internet ist, das fast automatisch kommt, sie wollen fremdgehen. Die Frage, die wir uns stellen, Partnersuche im Internet, was war denn vor dieser Internetzeit? Ich bin zwar jetzt noch nicht über 50, aber annähernd alt genug, dass ich noch so diese klassischen Partnervermittlungsagenturen kenne. Ich habe in einem Gründungszentrum gearbeitet und nebenan war eine Dame, die war Kundin von ein paar Kollegen und die haben die Webseite gemacht für eine damals tatsächlich Partnervermittlungsagentur, also so ganz klassisch, wo man hingegangen ist und gesagt, ich zahle Betrag X, finden Sie bitte einen Partner oder eine Partnerin, die ich heiraten kann oder wo ich eine Beziehung aufbauen kann. Und die Dame hat mir damals gesagt, dass das eigentlich grundsätzlich irrsinnig gut funktioniert hat, weil sie hat wenig Kunden und diese hat sie aber sehr intensiv, also bis dann eine Partnerschaft zustande gekommen ist, betreut. Sie hat nämlich eines gemacht, sie hat ein Profiling, ein Framing gemacht, das heute letztlich auch Algorithmen machen, nur mit einem, glaube ich, sehr wesentlichen Unterschied. Sie hat dieses Zwischenmenschliche sehr gut analysieren und dingfest machen können. Sie hat einfach ein Gefühl für die Menschen gehabt. Und das ist etwas, wo sich Algorithmen wahrscheinlich ein wenig schwer tun. Ein Grundproblem, das wir sehen, ist, wir versuchen bei Partnervermittlungsagenturen, Börsen, all diesen Plattformen, logisch den technischen Ansatz, bis aus der Technik komme ich ja, würde ich auch machen, ich baue ein Matchmaking-System auf. Und da beginnt schon mit dem Grundproblem, nach welchem Konzept baue ich das auf? Nach der Methode gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Und das ist einfach schon ein schwieriges Grundkonstrukt. Ja. Ist es jetzt besser, wenn wenig Übereinstimmung ist, weil es mehr Reibungsflächen gibt und dadurch eher eine langfristige Partnerschaft zustande kommt? Oder möchte man halt 100% Match erzielen? Das ist aber dann vielleicht auch langweilig.
Ja, wir haben es kurz angesprochen schon vorher, Jürgen und ich haben uns auf Twitter kennengelernt, weil wir hätten uns auch in einer Single-Börse nicht kennengelernt. Das ist eine Statistik von der Single-Börse OkCupid, die ich für von den gratis zu Benutzenden für eine relativ gute halte. Wobei ich da natürlich meine Erfahrungswerte sind jetzt bald 6 Jahre alt. Das ist eine Statistik, eine Auswertung der Privatnachrichten zwischen den Userinnen und User, wo man relativ deutlich sieht, in welchem Alter die Männer sind, die Frauen in welchem Alter anschreiben und umgekehrt. Und wenn man sich das schon anschaut, dann sieht man auch, dass ich den Jürgen nicht angeschrieben hätte und wahrscheinlich auch eher mich nicht. Und deswegen sind wir eigentlich sehr froh, dass man auf Twitter nicht immer dieses ich muss mich jetzt gut darstellen, weil ich suche eine Partnerschaft, sondern man stellt sich einfach so dar, wie man ist. Also bei vielen Leuten, Twitter vor 6 Jahren war auch noch nicht dieses Instagram-Ding, wie es heute ist, dass man sich die ganze Zeit nur in Szene setzen muss. Und deswegen haben wir uns halt kennengelernt, weil wir halt so sind, wie wir sind und weil uns ähnliche Dinge interessiert haben und andererseits auch gibt es genug Dinge, die ganz unterschiedlich sind.
Ja, Auslöser bei uns war, wir bringen das auch hier Cat-Content unter, wie sich das für eine gute Präsentation gehört. Auslöser war tatsächlich dieser nette, sympathische Kater hier. Die Ellie ist eigentlich aus Graz. Wir haben beide in Wien gewohnt und sie fährt über Weihnachten einfach die Eltern besuchen, ganz normal. Und sie hat Freunde gehabt, die normalerweise den Kater über ein paar Tage dann füttern und pflegen und hegen. Und die sind aber weggezogen und sie wollte das denen nicht antun, dass die einfach so quer durch die ganze Stadt fahren. Und hat dann auf Twitter, wie man das als Digitalmensch macht, wenn man auf Twitter vernetzt ist, einfach jemand gesucht, der die Katze füttert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt durchaus wenig zu tun gehabt, mir war fahren und habe gedacht, ja, ist ja kein Problem, ich wohne Luftlinie einen Kilometer von ihr. Und es wird mir oft vorgehalten, aber ich kann das hier auch öffentlich sagen, ich wollte tatsächlich nur nett sein und den Kater füttern. That's it. Das glaubt man, Liebe. Es ist wirklich unglaublich.
Ich glaub's ihm. Die Geschichte geht dann auch recht lustig weiter. Ich war gerade dabei, mein Studium abzuschließen, habe gerade meine Masterarbeit fertiggeschrieben und habe mich auf die Verteidigung vorbereitet. Wie ich dann auch das Gefühl hatte, vielleicht gibt es da doch ein Interesse, war ich relativ skeptisch. Es hat sich zum Beispiel auch so zugetragen, dass ich dem Jürgen eine Flasche Rotwein stehen lassen habe, als Dankeschön fürs Katzenfüttern. Ich habe natürlich gewusst, dass er Rotwein trinkt von irgendeiner Twitter-Konversation von vor irgendwann. Und er hat sie stehen lassen und hat drunter geschrieben, man könnte sie auch zu zweit trinken. Dann sind wir wieder bei der digitalen Kommunikation. Meine Freundin war in Norwegen zu der Zeit und ich skype mit ihr und sage, wie wäre ich den Typen wieder los? Jetzt will er den Rotwein mit mir trinken, ich kann das nicht brauchen, ich habe keine Zeit für sowas. Und sie sagt, na, du bist selber schuld, hättest du ihm ein 6er Tragerl Bier hingestellt, Rotwein ist nämlich viel romantischer. Ja. Es hat alles nichts geholfen. Am Tag meiner Verteidigung, wie ich dann aus Krems zurückgekommen bin, haben wir uns auch bei einer so Social-Media-Nerd-Veranstaltung getroffen. Also es war wiederum kein Date, sondern es war halt dieselbe Filterblase und irgendwie sind wir halt dann dort übrig geblieben und seither sind wir zusammen. Ja. Also wir hatten keine Chance.
Aber wenn wir schon über diese Kommunikation sprechen, dann sprechen wir doch gleich mal über digitales Flirten.
Du meinst diese 4000 Twitter-Nachrichten, die ich dir geschickt habe und die du mir
auch... So in etwa, es war deutlich mehr. Man sieht, wir sind schon länger zusammen, wir korrigieren uns gerne.
Und ich habe immer recht, meinst du?
Es gibt ja diesen alten Klassiker, Nobody knows on the internet that you're a dog. Wir finden, es gehört ein wenig angepasst.
In diesem Kontext muss man sagen, on the internet nobody knows you're a furry, unless you tell everyone on OkCupid. Was an den Single-Börsen spannend ist, ist, dass man Leuten, deren Profil einem sympathisch ist, mit denen kommt man ins Reden. Man schaut sich vielleicht gerade auch als Frau die Leute doch ein bisschen genauer an, bevor man sich mit denen trifft. Und wenn man schon länger Single ist, kann es halt auch sein, dass man sehr ins Detail geht, warum man schon länger Single ist und breitet sein ganzes Herzensleid aus und dann trifft man sich vielleicht doch einmal und dann fängt nämlich das Spannende an, die Chemie. Wenn die nicht da ist, dann denken sie sich so, scheiße, dem habe ich das alles erzählt, oh Gott. Es ist interessant, muss ich sagen. Also vielleicht ist es doch besser, man macht es so wie auf Tinder. Da kann der andere dann wenigstens keine blöden Geschichten über einen erzählen, was man vor 3 Jahren für eine schlimme Trennung hatte, etc.
Ein Randproblem, das vielleicht in dieser digitalen Flirt-Geschichte natürlich auch immer wieder hochgekocht wird, besonders bei Singlebörsen, ist so die Kommunikation mit Bots. Also natürlich einmal einerseits mit bezahlten, meist Mitarbeiterinnen, die eben irgendwie partnersuchenden Männern halt dann vorgaukeln, dass sie jung, leidenschaftlich und willig sind.
Und die Männer, die es glauben?
Und die Männer, die es glauben, das ist wahrscheinlich auch so ein Grundproblem. Also Klischee, olé, aber es ist halt tatsächlich zu einem großen Teil so. Und dann gibt es aber auch dieses Phänomen der Bots. Wir hätten im vorigen Vortrag, wenn nicht jemand, der, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das Randproblem Kommunikation mit Bots, finde ich ein sehr interessantes, spannendes Phänomen, das ich eigentlich so aus alter Computerzeit kenne. Bots sind ja nichts Neues, die gibt es ja schon. Eliza ist ja landläufig bekannt, das war so einer der ersten, wenn nicht der erste Bot. Und ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, wenn sie mit einem Roboter, mit einem Bot, mit einer Software kommunizieren, dass sie in den meisten Fällen zuerst einmal ein bisschen austesten, in welche Richtung geht es und so, und dann aber relativ schnell in eine, praktisch meistens, wenn das digitale Gegenüber halt halbwegs vernünftig programmiert ist, in eine normale Konversation reinverfallen. Und das führt uns auch zwischenmenschlich wahrscheinlich oder zwischen Roboter menschlich in die Hölle vielleicht nicht, aber zu spannenden Problemen. Also da kommen wir vielleicht eh noch dazu.
Nach dem Flirten folgt oft das Sexting. Ist auch zu Zeiten von Snapchat etc. viel weiter betrieben worden als vielleicht früher. Man hat sich dieser Illusion hingegeben, dass das dann eh gelöscht ist und dass da nichts passieren kann. Es gibt eine Studie von 2011, dass 54% der befragten College-Studentinnen in den USA bereits mindestens einmal ein explizites Foto an Partner und Partnerin verschickt haben. Bei Teenagern hört man ja oft, dass das Problem ist, dass das nicht eine Partnerschaft ist, in der ein Vertrauensverhältnis ist, sondern man wird halt da hinein geredet und manövriert und dann macht dieses Foto weite Kreise in der ganzen Schule etc., was natürlich ein ziemliches Problem ist. Eine weitere Studie sagt aber, das viel größere Problem ist nicht, dass die Leute Angst haben, dass das Foto irgendwo zirkuliert oder missbräuchlich verwendet wird, sondern dass ihre Eltern draufkommen. Und da gibt es auch einige Dinge, die man halt bedenken muss. Da gibt es eine spannende Geschichte aus den USA. Ich glaube, er war 17 und sie 16, also jetzt nicht, dass man jetzt in unseren Breiten so das Problem hätte, wenn da eine Beziehung besteht, die noch dazu konsensual ist, also die waren wirklich ein Paar. Die haben sich halt irgendwelche Fotos geschickt, explizite, und das ist dann irgendwie rausgekommen und dann gab es das Problem, dass die Fotos nicht identifizierbar waren, weil halt nur Geschlechtsteile abgebildet waren und keine Gesichter. Und um dieses Verfahren zu ermöglichen, das war irgendein Kinderpornografie-Paragraph in den USA, gab es dann, sie haben es nicht durchgeführt, aber es gab zuerst die Order, dass der erigierte Penis des Burschen fotografiert werden muss, damit man abgleichen kann, ob dieses Foto tatsächlich von ihm ist. Sie sind dann zum Glück selber draufgekommen, dass das ein Blödsinn ist und sie sind auch freigesprochen worden, aber man merkt einfach, dass unsere Gesetze noch nicht ganz dort sind, wo die Realität eigentlich schon ist.
Ja, ja. Schöner Spruch, don't be hard on a winner.
Ja, das ist schon die nächste Geschichte, vielleicht erinnert ihr euch an den Herrn Anthony Weiner, der dafür einen schönen Namen hat, dass er auf Twitter ungefragt Nacktfotos verschickt hat. Was tatsächlich sehr traurig daran ist, also davon abgesehen, dass die armen Frauen das nicht wollten in den meisten Fällen, das wirklich langfristig Traurige ist, der war verheiratet mit einer Strategin von Hillary Clinton und das kam gerade im Wahlkampf wieder mal raus, also das hat ihr sicher nicht geholfen. Ich finde es trotzdem eine ganz, ganz wichtige Folie, weil Don't be hard on Wiener ist einfach super.
Kaum zu toppen.
Nicht zu toppen.
Aber wie schaut das heute aus, wenn man keine Spuren hinterlässt?
No, das ist ein Foto, was? Let me tag you.
Look what she got.
Oh, not on Facebook.
Was the perfect nightmare.
What?
Yeah, no, not on any
social media.
Social media. Social media.
Happening.
Oh, not on Facebook.
Can't find him anywhere.
Yeah, no, not many social media.
How am I supposed to find pictures of his ex?
So Snapchat, WhatsApp, Facebook, he's not on anything? Well, I don't... Well, how does he send you a dick pic?
He doesn't. I've only ever seen his dick in person.
Oh my God.
I don't know what to do. Oh, I took a great picture of my boobs earlier. And I have no one to send it to.
It's gonna be okay.
Is it?
They don't know what he did last summer, because it's not on Facebook.
He's untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, yeah, you're crazy.
I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace.
Who is he?
I don't know.
No, I'm not on Facebook.
What?
Yeah, no, I'm not on any social media.
You know when you, like, have an opinion on something? How do you voice it?
I'm not supposed to just tell it to the nearest person.
What is this?
I think it's an actual photo album.
Where's the comments section? How does he know if people like them? Oh my god, none of the photos have filters on them. Oh!
Get out of there, Sarah! Get out of there now!
Smell the coffee, Sarah. Clearly, he is catfishing you.
No!
In reverse.
Christ, Sarah, do you even know what he had for lunch today?
No! Never gonna know. Unless I ask him.
Think about it. If you can't tag him,
does he even exist?
Hi, guys.
Okay, yeah, he exists. Yeah,
yeah, he's there.
Früher war es ja so, bei Jobsuche zum Beispiel, wenn ein Personaler, Personalerin einen recherchiert hat, wenn man sich wo beworben hat, und es gab Fotos, dann war das ja, also vor allem Partyfotos und so, war ja total verdächtig. Inzwischen sind wir da schon einen Schritt weiter. Man ist verdächtig, wenn man gar keine Fotos findet. Ich glaube, in Beziehungen ist das auch so. Da würde man sich wahrscheinlich überlegen, sind die gelöscht worden oder sind da irgendwelche Dinge auf Facebook verborgen, die niemand sehen soll, etc. Insgesamt eine ganz spannende Geschichte.
Die Kunst.
Spannende Geschichte von wegen, wie man einen Partner findet. Gibt es auch ein lustiges Kunstprojekt, wo man nicht ein Single-Börsenprofil im klassischen Sinne ausfüllt, sondern es ist so ein Speed-Dating und man geht dorthin mit seiner Browser-History und die haben da irgendeinen Algorithmus und das Matchmaking basiert dann darauf, was du in den letzten 30 Tagen gegoogelt hast. Stelle ich mir auch recht lustig vor, aber wie gesagt, ist eine Kunstaktion, die irgendwie das zeigen soll, wie absurd eigentlich diese Algorithmen und Konzepte zum Teil sind.
Ein Matchmaking-Ansatz, den die Plattform iLove.at oder iLove.com ansetzt, ist möglichst viele soziale Profile, die ich besitze, also Facebook, Instagram, ich glaube, sie haben sogar Pinterest dabei, vielleicht sogar StudiVZ? Das böse. Nein, das glaube ich nicht, aber das böse Google Plus könnte dabei sein. Die machen Matching based on the Geolocation, also basierend auf dem GPS-Signal. Ist so dieses, ich habe eine ganze Wolke an Daten, so Big Data, und die führe ich zusammen. Ist es sinnvoll, das mit Big Data zu erschlagen? Funktioniert das besser? Glaube ich auch nicht. Es gibt aber vielleicht einen Ansatz, der besser funktionieren könnte, weiß ich nicht, so diese Frage zu klären, wann kommt man denn zusammen? Also das würde ich auf dem Ansatz, es gibt ein paar Studien zum Thema Predictive Matching, wo man erkennen kann anhand sich ändernder Verhaltensmuster, ab wann ein Paar zusammenkommen wird oder sich vielleicht auch wieder trennt. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht ein wenig creepy, für mich aber grundsätzlich nachvollziehbar, denn wenn es beispielsweise in einer Beziehung irgendwie beginnt zu kriseln, was passiert denn da real?
Wir kriegen eine Krise, wenn du die vorletzte Folie vorwegnimmst, gell?
Entschuldige. Real versucht man sich dann, wahrscheinlich, man entfremdet sich auch in den digitalen Spuren. Das heißt, ich suche mal andere Freundeskreise, man geht nicht mehr so oft gemeinsam aus, man lebt sich auseinander. Und das lässt sich ja, wenn man sehr an Social Networks verhaftet ist, grundsätzlich auch dort ein wenig abbilden. Also die Häufigkeit der Kommunikation, wenn sich die verlagert, die Tonalität mit semantischen Analysen, das wäre grundsätzlich alles messbar und trackbar. Ich bezweifle aber, dass es also wirklich ein guter Ansatz ist.
Was den Anfang der Beziehung betrifft, ist es so, dass Facebook auch weiß, dass jemand eine Beziehung hat, wenn man es nicht im Beziehungsstatus bekannt gibt. Es ist nämlich so, dass die Anzahl der Posts in den eigenen Newsfeed hinein rapide abnimmt, sobald man zusammen ist. Ist eh klar, ne? Ich brauche jetzt, obwohl eigentlich wir sind in einem ab 16 Dings, also man ist nicht mehr so viel vor dem Computer, sondern eher im Bett. Was daran vielleicht auch spannend ist, ist, dass man auf Facebook, auch wenn Facebook wissen muss, dass man zusammen ist, also bei uns muss es das gewusst haben, ich bin fest davon überzeugt, ich habe trotzdem sehr, sehr lange noch diese Single-Börsen-Werbung bekommen, die teilweise wirklich, also creepy war. Noch dazu waren es irgendwie Singles aus Niederösterreich. Ich meine, er ist Niederösterreicher, aber ich habe in Wien gewohnt und mir gedacht habe, wieso soll ich nach Niederösterreich fahren? Also es ist irgendwie ganz komisch. Dann habe ich halt Facebook verraten, ich bin jetzt in einer Beziehung. Das ist ein Status, den nur ich sehe, aber mit dieser Minute, wo ich das geändert habe, war diese Werbung weg. Also wiederum, es hat zwar die Daten, aber machen tut es manchmal komische Sachen damit. Wenn wir jetzt so weit sind, also wir haben jetzt uns kennengelernt, wir haben geflirtet, wir haben uns anzügliche Fotos geschickt, wir sind jetzt ein Paar.
Entschuldige, wirklich zusammen als Paar ist man erst dann, wenn man das WLAN-Passwort teilt.
Das wollte ich ja gerade sagen.
Ach schon.
Also, es war 2012, ich glaube im Juli oder August, bin ich ins Büro gekommen und habe gesagt, Leute, ich muss euch was sagen, es ist so schön, ich habe sein WLAN-Passwort bekommen. Der Kollege hat gesagt, Leute, ich muss euch auch was sagen, ich habe mich verlobt und alle haben ihm applaudiert und haben sich gefreut und ich habe es echt nicht verstanden.
Kenne
aber ja, so ist es halt.
Wenn sich die Beziehung dann irgendwie so weiterentwickelt, vielleicht noch am Anfang ist oder auch schon währenddessen, so ob allein oder zu zweit, vielleicht ein bisschen Anlehnung an den Talk, ich weiß, welches Buch du letzten Sommer gelesen hast, wer weiß, welchen Porno du letzten Sommer geschaut hast? Und Private Browsing, das ist ja so ein Ansatz, den halt viele denken, dass das, man nennt es landläufig auch das Porn-Window.
Also ihr kennt es so mit das
Do-Not-Track-Window. Private Browsing sorgt ja tatsächlich maximal dafür, dass du deinen Lieblingsporno nicht mehr findest, weil er nicht in der History steht, und deine Partnerin nicht weiß, dass du heimlich Justin Bieber hörst. Aber gut.
Ich weiß das nicht.
Ich höre nicht Justin Bieber. Lege ich maximal auf. Die Beziehung entwickelt sich weiter und dann kann es ja trotzdem passieren, dass vor allem so am Anfang einer Beziehung, wir sind einen Tag oder ein paar Stunden voneinander getrennt. Und dagegen muss man was unternehmen.
Dagegen muss man auf jeden Fall was unternehmen. Da bewegen wir uns ja doch ein bisschen weiter, als wir beim Sexting schon waren, weil Sexting ist ja oft auch Flirten. Da schickt man halt ein Foto, dann gefällt einem nicht, was man zurückkriegt, dann schickt man es wem anderen oder so. Wenn man dann in einer Beziehung ist und man ist so wahnsinnig verliebt und dann ist man einen Tag getrennt voneinander, es ist eine Katastrophe. Da gibt es ja zum Glück aber Cybersex. Das Spannende am...
Entschuldige, das Spannende ist, dass es super still geworden ist.
Schlafen? Ich sehe nichts. Wir haben kein Anschauungsmaterial, bitteschön. Genau. Was eben spannend ist, ist diese Geschichte, sieht das dann nur mein Partner oder schaut da wer mit? Kann natürlich einerseits... wie in dem vorher genannten Fall auch sein, dass man einfach zu blöd ist, eine Privatnachricht zu schicken und man postet es auf seinen Twitter-Feed. Es kann aber auch sein, dass die Plattform, auf der man seine Fotos gespeichert hat, gehackt wird. Das war 2014 so mit der Apple iCloud. Da sind sehr viele Fotos, Nacktfotos von Promis dann veröffentlicht worden. Und zwar, irgendwo habe ich es stehen gehabt. Nein, da steht es nicht. Nein, es steht nicht da. Steht dann beim zweiten Fall. In den Medien hat dieser Skandal geheißen, also es hat wirklich viele Schauspielerinnen betroffen, ist auch sehr lange durch die Medien gegangen. Das wurde genannt das Fappening, also von to fap, masturbieren und happening. Und das finde ich einfach ziemlich beschissen, sich einen Spaß daraus zu machen, was da gerade passiert ist, dass alle möglichen Leute auf Reddit diese Fotos verteilen, wo die Leute, von denen sie sind, nie zugestimmt haben, dass die veröffentlicht werden. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis Reddit da reagiert hat, nämlich eine Woche, was in Internet-Termini ja eine Ewigkeit ist. Zuerst haben sie Fotos gelöscht, die zu einem Zeitpunkt aufgenommen waren, wo die Frauen unter 18 waren, da waren nämlich auch einige dabei, und dann irgendwann haben sie den Subreddit, also das Forum quasi, wo das gepostet worden ist, ganz abgedreht. Und das, was auch ich relativ arg dran finde, ist, dass Die Leute, die es gemacht haben, haben zum Teil also Haftstrafen zwischen 9 und 18 Monaten bekommen und die Opfer haben 5.700 Dollar für, also ein Opfer hat 5.700 Dollar bekommen für eine Therapie und da finde ich, das ist echt relativ spärlich dimensioniert. Was auch irgendwie da dazu mal sagen muss, es verleitet ja das Handy einen schon dazu, jedes Foto, das man aufnimmt, auch in eine Cloud zu stellen, egal ob es jetzt ein Android oder ein Apple-Gerät ist. Und da denke ich mir einfach, das muss eigentlich nicht sein, wenn ich sowas mache. Erstens kann ich das Foto nachher auch löschen, wenn ich es verschickt oder hergezeigt oder was auch immer habe. Und ich kann natürlich auch mein Backup auf meinem Computer machen mit einer Kabelverbindung und ich muss nicht alles in die Cloud raufladen.
Aber wenn wir schon so bei diesen Gefahren und Risiken und Spuren sind in dem Umfeld, Let's Gamify Sex Baby, also ich spare jetzt das Singen, ein sehr schönes neues Service, das angeboten wird, i.com von British Condoms, also das ist ja durchaus ein seriöser Kondomhersteller, die haben jetzt ein neues Ding, das nennt sich zwar Kondom,
es ist aber... Ich finde es gut, dass wir einen Talk halten, wo man seriöser Kondomhersteller
Seriöser sagt. Kondomhersteller, kann man selten sagen, das stimmt ja, allerdings. Schön. Und du hast doch schon Penis gesagt.
Penis.
Ja, wunderbar. Wir waren... Ich muss abgreifen.
Es braucht euch jetzt nicht alles runterfallen, bitte.
Wir waren mal in einem Talk drinnen, wo die Vortragende gesagt hat, so, ihr sagt jetzt alle einmal gemeinsam Penis und Vagina und dann haben wir das erledigt.
Genau, dann braucht keiner mehr Kniehihi machen.
Ja, und jedenfalls, also, es gibt hier diesen Kondomhersteller, der verkauft es unter Kondom, erklärt aber gleichzeitig, dass es keines ist. Es ist ein Ring, der über den Penis gesteckt wird und der kann, wenn man das denn will, diverse Daten an eine App schicken. Also man kann den Kalorienverbrauch zählen, man kann die Anzahl und Geschwindigkeit der Stöße vermessen, die Größe und die Temperatur und die Dicke des Penis wird ermittelt, die Dauer des Sex und das wird dann auch analysiert und man erhält dann hinten nach dem Akt, Vorschläge, wie man sich denn vielleicht weiterentwickeln könnte und bekommt neue Sexpositionen. Das ist natürlich super, super spannend aus der technischen Sicht raus. Und gibt ein paar Projekte, die so mit diversen Startup-Finanzierungen am Laufen sind. Das ist auch noch nicht heraus. Es ist announced für irgendwann 2017. Naja, das sollten wir jetzt eigentlich schon haben. Wie gut die Dinge funktionieren werden, ob oder ob nicht, will ich jetzt einmal gar nicht dahingestellt lassen, aber aus der Sicht des Datenschutzes hätte ich da schon einen Spur Zweifel, ob ich denn das haben würde wollen. Ja.
Das heißt, du magst es nicht trackig?
Nein, ich mag es nicht unbedingt trackig. ihr kennt vielleicht diese Geschichte mit WeConnect, du hast so ein bisschen die Daten dazu.
Ja, also WeVibe ist ein Pärchenvibrator, der, glaube ich, den größten Marktanteil von allen diesen Geräten hat, also von der Spezialkategorie Pärchenvibrator. Da sind wir wieder beim Seriösen. Es ist eigentlich spannend, dass Leute zum Teil ein Problem haben, wenn man allein sowas verwendet, aber wenn man es als Pärchen verwendet und da kommt ja noch dazu, man könnte ja theoretisch auch Kinder zeugen, dann ist immer alles akzeptiert, vor allem in den USA. Jedenfalls, das ist nicht irgendeine Firma, sondern wirklich ein quasi Platzhirsch. Die haben den WeVibe 4 rausgebracht mit einer App. Das Gerät hat minütlich bitte die Temperatur gemessen und die gewählte Vibrationsstufe. Da gab es dann die Auskunft vom Hersteller, ja, das ist nur irgendeine Hardware-Diagnose, damit es nicht heiß läuft. Ne? Tatsächlich ist aber in Tests bewiesen worden, dass die Temperatur sehr wohl sich ändert, wenn es gerade in Verwendung ist. Also man kann damit schon tracken, ob es quasi gerade benutzt wird und eben die Vibrationsstufe und natürlich auch die Dauer der Anwendung sagt dem Hersteller natürlich sehr viel darüber, wie das Ding verwendet wird. Das Problem dabei war, erstens stand das so nicht in der Privacy Policy und zweitens waren diese Daten verknüpft mit der E-Mail-Adresse, mit der man sich für die App angemeldet hat. Die hatten dann eine Klage am Hals in den USA, haben dann auch 3 Millionen oder so Schadenersatz gezahlt. ich glaube, da tut sich auch zum Teil schon etwas jetzt, also weil das eben so eine große Geschichte war. Erinnert mich ein bisschen, wie früher waren Sexspielzeuge so tabu, dass sich auch niemand getraut hat, irgendwie nachzufragen, was ist denn da für ein Material verwendet, ist das vielleicht gesundheitsschädlich? Jetzt sind wir halt schon so, ist das schädlich für meinen Datenschutz? Also da gibt es schon Fortschritte. Was man da auch bedenken muss, ist, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel die Philippinen, Indien und manche Staaten der Vereinigten Staaten, wo das Benutzen von Sextoys eine Straftat ist. Also ich würde nicht wollen, dass da irgendwo dann geleakt wird, dass ich sowas habe, ja? Wenn ich dafür angezeigt werden kann, sonst ist mir wurscht. Dann gibt es noch eine Story. Also beim WeVibe war es, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Daten übertragen worden sind. Wurscht.
Dummheit des Herstellers war es bei WeVibe.
Nein, aber die Technologie weiß ich gerade nicht. Also. Bei dem Teil, wo ich auch vergessen habe, wie es heißt, also irgendein remote steuerbarer Buttplug, war über Bluetooth Low Energy, hat der die Daten an die App gesendet. Das spart zwar Strom, was natürlich super ist, wenn man das Toy dann nicht so oft aufladen muss. Die Sicherheitsvorkehrungen sind aber sehr mangelhaft gewesen. Unter anderem hatten diese Geräte, also wenn man jetzt sein Bluetooth am Handy andreht und man geht irgendwo rum, dann ist dort überall der Name von dem Toy gestanden. Also man wusste, irgendwo in meinem Umkreis hat da gerade wer Spaß. Und das Passwort war entweder nicht vorhanden oder viermal die Null. Wenn wir uns jetzt denken, da geht es jetzt nicht um einen Penisring oder einen Vibrator, sondern es geht um einen Buttplug. Wenn der ferngesteuert wird, dann will ich ehrlich gesagt nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ja? Also da reden wir nicht mehr von, es ist ein schlechter Scherz, es ist eine Invasion in meine Privatsphäre, sondern es ist eigentlich ein sexueller Kontakt, den ich nicht haben will. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das auch von unseren Gesetzen jetzt schon irgendwie geregelt ist, ob ich jemanden wegen Vergewaltigung oder Ähnlichem anzeigen kann, wenn sich der in meine Toys hackt.
Das hat einfach so potenzielle Folgen, unerwünschte Aufmerksamkeit, psychische und körperliche Verletzungen. Die Rechtslage ist in den Bereichen natürlich noch völlig ungeklärt, weil es findet ja kein physischer Kontakt statt mit einem anderen Menschen. Das ist noch sehr offen. Es ist aber trotzdem unserer Empfindung nach zumindest ein sexueller Übergriff.
Was man dagegen momentan halt tun könnte, wäre zumindest, dass diese Geräte heißen, weiß nicht, Epson-Drucker oder Samsung-Scanner. Dann natürlich, dass man einen Passwortschutz machen kann oder am Gerät einen Ausschaltbutton, weil in dem Fall war das tatsächlich so, du konntest es, wenn es einmal ferngesteuert war, auch nicht selber abdrehen. Achtung, jetzt kommt wieder ein sehr billiger Witz, auch eine Bestätigung des Pairings der Geräte zu ermöglichen. Das zweite, was man hier sieht, ist eine App, die angeboten wird um ein paar hundert Dollar, die angeblich sich in sämtliche Geräte reinhacken kann, und es gibt wirklich super Reviews darüber, wie toll das ist. Ich glaube, dass es ein Spoof ist, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich habe es jetzt nicht endgültig recherchiert, aber
und kauft haben wir es auch nicht,
die Hoffnung habe ich.
Ja. Was, du es nicht gekauft? Nein. Dieses nette Ding, ja.
Ja, das habe ich mir angekreuzelt, dass ich das sagen darf. Ich glaube, es ist heute schon mal erwähnt worden, wenn man glaubt, es gibt nichts mehr Spannenderes, dann kommt ein Sextoy-Hersteller daher. Das ist ein Vibrator mit einer Kamera am Ende. Das hat funktioniert über Wi-Fi. Gerätename war wiederum einfach der Name des Toys, also SimEye heißt das. Und das Passwort war 8x8, also auch wahnsinnig sicher. Da wiederum war einerseits so, dass man sich, während man in demselben WLAN eingeloggt war, das auch sehr leicht fernsteuern konnte. Es kommt aber noch besser, es war auch sehr leicht, die Firmware so zu hacken, dass man es dann auch aus beliebiger Entfernung kontrollieren kann. Also es ist eine ziemliche Katastrophe auch, weil, wobei wiederum, wenn Fotos aus meinem Inneren oder Filme aus meinem Inneren veröffentlicht werden, weiß erst recht niemand, dass es ich bin. Und ich muss auch sagen, das Material, das ich gesehen habe, das schaut eigentlich aus, als wäre das eine Mandeloperation. Es ist nicht wahnsinnig spannend. da sage ich auch meinen Lieblingssatz, den ich sehr oft sage. Es ist sehr wichtig, dass die Leute eine Vagina von einer Vulva unterscheiden können, weil das eine ist schön und das andere echt nicht. Ja? So.
Ja.
Jetzt haben wir wieder Video. Und du wolltest sagen, warum wir dieses Video haben.
Die Frage ist, ob man will, dass man in unserem Leben zusieht. So dieser Ansatz, der also neu ist, wir wollen uns ja exponieren und Heiratsanträge.
Kannst du nochmal neu starten?
Ich starte nochmal neu. Wart.
Ja.
Moment.
So, wir starten es nochmal neu. Also man will ja eigentlich, dass man uns zusieht, aber halt vielleicht auf einer anderen Ebene.
Vielleicht nicht von innen.
There's nothing better than this, right?
This is the greatest.
Unbelievable, look at this.
I can't believe it.
Madison Marie, will you marry me?
You hired a photographer, right?
Yeah. Yeah, he's right. Yeah.
I'm so sorry. Do you mind actually coming a little bit closer? I don't know if it's gonna share that well. If it's like so far back.
Madison Marie, will you marry me?
This is still from the back. Do you mind if we just switch spots so that the camera's...
Madison Marie, will you marry me?
Oh, my hair's up and I didn't realize. Do you mind if you scoot back so we get the skyline in the background?
Madison Marie.
Cut. Sorry, I don't like my middle name. Can I take a look at that? I just want to see if it's... I wanted this to be a surprise, but at least you could have given me a hint. I don't look good in any of these. Okay. I'm sweating right now, and this can't be good for my complexion.
What are you talking about?
The lighting is, like, really harsh. It probably looked like a Picasso painting.
It's...
Cloud-wise, what are you thinking? More? Yeah.
See, when you turn around, is right. It already going to be open?
Yes.
Madison Marie.
I'm already wearing it.
Oh, wait, all right, take it.
Okay.
Give me the ring back, and then we'll start from the top.
Okay. I read a blog. The perfect time for engagements is like 5 to 5:30.
I'm trying to do something fun for you, and you ruin it.
Ruin?
Every...
Oh, my gosh.
Okay,
I don't know if I can even do this anymore.
All right, here we go. Well, you're going to be turned around anyway, so I'll just start on my knee.
Thank you. You got a double chin in this one? Switching things up. We're going to have camera guy here, sound guy right here. John, continuity's sake, right knee. I'm going to go left hand. It's going to be bigger, right? Can you Photoshop that? As soon as he opens the box, we're going to have a sweeping zoom motion and then coming all the way up, revealing the beautiful skyline. I'm going to say yes, and it's going to be great. All right, from top. So then I'm going to either go here or here. What do you think?
How about,
or we could go this way.
I feel like no one sees me, though, because my face is pointed out.
No one needs to see your face. Say it a little bit more like you believe in it.
Like, do it. How would I say it?
Marrying you would be hashtag relationship goals.
Who says that?
You will! Rolling! I just want it to be like how they do it in the movies. I don't know, I'm just not feeling the production value.
Production? What do you want from this?
I don't know, first thing that comes to my mind, La La Land.
They didn't even get married!
Spoiler alert!
Cut. Madison's engagement, take 43.
Great, hurry, first positions. Put that somewhere.
First positions? What?
Babe, it's so beautiful.
Yeah.
Look at all these likes.
Ja.
Ja, also man kann es übertreiben mit der Inszenierung. Es ist aber auch so, Inszenierung hin oder her, irgendwann verfliegt dieser Thrill des Neuen, die flammende Leidenschaft und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, wovon ich hier rede, weil das Problem habe ich nicht. Aber es gibt im Internet, wenn man dieses Problem hat, dass es halt nicht mehr so knistert, es gibt wahnsinnig viel Hilfe. Man kann wirklich über von Sexstellungen bis die neuesten Toys, Fetische, von denen man nicht gewusst hatte, dass es sie gibt und dass man sie vielleicht doch selber hat. Man kann sich wahnsinnig gut informieren und inspirieren lassen im Internet. In dem Fall sind es ein paar natürlich auch nicht ernst gemeinte Ratschläge, die da vorkommen, aber sie haben mich einfach sehr amüsiert. Soll aber nicht davon ablenken, dass es auch wirklich Nützliches gibt für digitale Pärchen, wo man sich eben Hilfe holen kann, und es gibt 100 Millionen Suchergebnisse für die Begriffskombination Sextipps. Also das Internet hat da schon sehr viel ermöglicht für uns. Was man vielleicht auch sagen sollte, wenn es ins Pornografische geht, vielleicht sollte man das nicht am Arbeitsplatz recherchieren. Da gab es nämlich auch mal eine Entlassung deshalb. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, das zu machen, aber falls ihr die auch habt, tut es nicht.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass man sich denkt, vielleicht sollte man sein Sexleben einfach mit einer Affäre ein bisschen sich Abwechslung holen. Da gibt es natürlich auch sehr viele Optionen im Internet. Die größte oder die bekannteste Plattform vielleicht ist Ashley Madison, zumindest seit 2015, weil die wurden auch gehackt. Das war jetzt das mit den Daten. Die Erpresser haben 25 Gigabyte Daten ins Netz gestellt, also wirklich Personendaten, wer diese Accounts hat mit E-Mail-Adressen und so weiter, was sie halt hatten. War natürlich im Darknet, muss man jetzt auch mal sagen. Ganz spannend, die Plattform hatte ein Single-Opt-In und sie haben $250 verlangt, dass sie einen Account löschen. Das heißt, jeder x-beliebige Mensch hätte irgendeine E-Mail-Adresse da eintragen können und dann muss der eingetragen worden ist, zahlen, damit die da rausgelöscht wird. Also das ist schon ziemlich heftig, was da passiert ist, und zum Teil waren das auch Leute, die sich einfach mit ihrer E-Mail-Adresse vertippt haben, und dann gab es auf einmal Leute, die wirklich keine Ahnung hatten, warum sie jetzt so einen Account in dieser Seitensprung-Plattform hatten. Die Daten sind dann eben veröffentlicht worden. Zum Teil auch waren, also wie gesagt, in unseren Breiten muss man ja eher um sein Image fürchten, wenn sowas passiert, vielleicht noch um den Arbeitsplatz. In Saudi-Arabien waren 1200 Konten angemeldet auf Ashley Madison, und dort steht eigentlich die Todesstrafe auf Ehebruch. Also da hört es dann wirklich auf, lustig zu werden. Da haben sich sehr viele Aasgeier auch draufgesetzt an die Geschichte. Zum Beispiel hat eine Firma dann eine Seite aufgesetzt, wo man suchen konnte, ob der Partner, die Partnerin da angemeldet war. Und dann hat der, wenn es ein Treffer war, dann hat derjenige, der angemeldet war, ein Erpressungsschreiben bekommen. Du, deine Frau hat gesucht und die weiß jetzt, dass du da einen Account hattest, also zahl uns was, dann verschwindet der. Da gab es 2 Dutzend Prozesse und dann eine Schadensersatzzahlung von $12 Millionen. Dann hat sich jemand daran gemacht, die Daten zu analysieren, die da geleakt worden sind, mit einem eher wissenschaftlichen Interesse, keinem wirtschaftlichen. Da kam dann raus, dass die meisten User natürlich Passwörter benutzt haben wie Passwort und 123456. Und die zweite spannende Geschichte, wir waren vorher schon kurz dabei, beim Thema Bots, da kam auch raus, dass die meisten Profile von den Frauen halt fake waren und nicht im Entferntesten so viele Frauen auf dieser Plattform waren, wie die Plattform halt vorgetäuscht hat.
Unterm Strich fragt man sich als Onliner oder als Onlinerin ja letztlich, warum liegen hier so viele Daten rum?
Und warum trägst du eine Suchmaske?
Das ist eine gute Frage. Was auch bekannt geworden ist, es hat niemand gelacht, ich weiß, wir müssen an unseren Witzen arbeiten. Oder sie sind zu flach oder sie sind zu müde, das kann auch sein. Oder wir sind schon über der Zeit. Haben wir noch ein wenig? Also die Frage, warum liegen hier Daten rum? Voriges Jahr gab es die Geschichte mit Hashtag nackt im Netz, wo eine Journalistin und ein Journalist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, des NDR so eine Aktion gestartet haben, dass sie Datenprofile zugekauft haben. Das ging damals über ein Portal, das also so ein Plugin eigentlich im Browser war, das genau genommen den einzelnen Anwendern signalisieren oder erklären sollte in einem Ampelsystem, ob die jeweilige Seite, die sie besuchen, quasi sicher ist oder weniger sicher. Das ist natürlich eine tolle Hilfestellung für den User, hat aber das Problem, damit werden gleichzeitig irrsinnig viel Profildaten übertragen. Und die haben diese Daten zugekauft und dann auch noch von anderen Quellen Daten gekauft, wo halt teilweise dann E-Mails verknüpft waren, und das Ganze haben sie zusammengeschmissen mit IP-Adressen, E-Mail-Informationen und allen möglichen Daten und konnten dann durch De-Anonymisieren, wenn ich das jetzt hoffentlich technisch richtig sage, einzelne User ausmachen. Also unter anderem haben sie dann einen Richter ausfindig gemacht und konnten dem eindeutig sadomasochistische Vorlieben zuordnen. Also das mit den Daten ist halt tatsächlich so ein bisschen eine Geschichte. Aber lassen wir das mal gut sein. Schauen wir vielleicht weiter, so einen kleinen Ausblick, wo es denn hingehen könnte.
Wo es hingeht, wenn auch die Inspiration aus dem Internet, die Seitensprung-Plattform und die Pornos nichts mehr helfen. Vielleicht helfen uns die Real Dolls was. Da tut sich wahnsinnig viel. Da sieht man wieder mal, der Innovationstreiber in der Technologie ist sehr oft die Sexualität. In dem Fall ist es natürlich auch ein Datenthema. Es gibt aber natürlich auch eine ethische Frage dabei, wobei ich jetzt als Sci-Fi-Fan mich wahnsinnig viel mit Androiden und so weiter beschäftigt habe. Ich sehe da weniger das Problem, was mit dem Roboter gemacht wird, weil ich auch, wenn die schon sehr menschlich ausschauen, trotzdem noch immer weiß, es ist ein Roboter. Die Frage, die sich stellt, ist, ob man nicht... vor allem gibt es jetzt welche, die man quasi vergewaltigen kann, weil die sagen auch, dass sie eigentlich keinen Sex haben wollen, ob man da nicht Leuten, die sowieso schon soziale Probleme haben, nicht noch ein schlechtes Verhalten auch noch antrainiert und es ihnen quasi bestätigt, dass es okay ist, dass sie sich so verhalten dürfen. Egal jetzt, ob einem Menschen gegenüber oder einem Roboter. Die zweite Geschichte, die ich da relativ kritisch finde, habe ich gefunden in meiner Recherche. Es gibt ein Urteil aus 2002 aus den USA, wo kinderpornografisches Material nicht strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn keine echten Kinder beteiligt waren. Die Vorstellung, dass man jetzt kinderähnliche Roboter baut und mit denen Kinderpornografie produzieren würde und das ist strafrechtlich irrelevant, finde ich wirklich ziemlich spooky. Ich hoffe, da geht auch noch was weiter in der Gesetzgebung bis es soweit ist.
Und ganz grundsätzlich muss man sagen, also das ist eine der neuen Real Dolls. Real Dolls sind eben diese Sexpuppen, die ausschauen wie echte Menschen, wobei das jetzt die Frage ist. Aber wir haben beide gefunden.
Ich
muss dazu
sagen, ich finde meistens nicht die Oberweite so unnatürlich, weil die sieht man in Pornos auch, aber die Haare sind meistens so, das ist echt, das hat keine normale Frau.
Jedenfalls, wir haben beide gefunden, dieses Gift, man kann es irgendwie stundenlang anschauen, es übt eine gewisse Faszination
aus. Und gleichzeitig ist es sehr creepy.
Also gleichzeitig ist es sehr creepy. Aber tatsächlich, ich bin wirklich beeindruckt, wie weit man in der Robotik ist mittlerweile. It's complicated. Irgendwann, also spätestens wenn er beginnt, sich eine Real Doll zu kaufen, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dass man sagen kann, in den meisten Fällen ist es tendenziell mehr so in Richtung aus.
Da gibt es auch was Spannendes dazu aus den amerikanischen Gerichten. Da gibt es Gesetze, dass man quasi, wenn eine Affäre die Ehe zerstört, dann kann man die Affäre klagen. Da ist auch noch nicht geklärt, ob man dann die Real Doll klagen kann oder die Herstellerfirma oder ob es nicht dann doch das Problem des Mannes ist. Es gibt auch männliche Real Dolls, die werden aber auch in erster Linie von Männern gekauft. Also sage ich, ich gender sonst alles, aber in dem Fall kann man es, glaube ich, weglassen. Dann ist natürlich, wenn man es beenden will und man hat vorher auf Facebook eingegeben, dass man in einer Partnerschaft ist, ist es natürlich echt zart, wenn man dann auf einmal sagt, dass die Beziehung beendet ist, weil dann kommen alle daher und sagen, ihr wart aber so ein tolles Paar und so weiter und so fort. Gibt es eine einfache Methode dafür, man stellt vorher den Beziehungsstatus auf Only Me, also nur für mich sichtbar, dann kann man ihn ändern, dann kriegen das die Leute nicht mit und nach irgendwann kann man es ja wieder öffentlich stellen, aber dann kräht eh kein Hahn mehr danach. Man muss sich natürlich auch überlegen, was tue ich mit den Fotos, die ich von meinem Partner habe. Es wird inzwischen immer häufiger, dass in den USA, wieder mal, die sind ein bisschen voraus, in Eheverträgen festgelegt wird, dass solche Materialien entweder zurückzugeben sind oder zu löschen sind, teilweise auch mit ziemlich hohen Geldsummen, die da dranhängen. Also sowas ist tatsächlich was, was man sich vielleicht ausmachen sollte, solange noch alles eitel Wonne ist. Wenn es nicht mehr eitel Wonne ist, das war ein bisschen das, was der Jürgen vorweggenommen hat vorhin. Facebook erkennt auch, wenn man sich getrennt hat, weil man wieder anfängt, sich mehr mit anderen Leuten zu unterhalten und zu interagieren. Also das ist der Spike hier, ist der Tag der Trennung.
Ja, genau diese Geschichte, wie die Elle gerade gesagt hat, schon vorweggenommen von mir. Man sieht schon irgendwie, dass sich ein Verhalten zwischen Menschen in einer Partnerschaft auch digital abbilden lässt in den Daten. Also so ganz wegwischen kann man das natürlich nicht.
Auch noch zu dem Thema, was mache ich mit den Nacktfotos von meinem Partner? Es gibt leider noch immer Revenge-Porn, das heißt, dass der Partner, wiederum meistens die Männer, die Nacktvideos von ihren Ex-Freundinnen veröffentlichen mit vollem Name, Adresse, Arbeitgeber etc., um sich eben zu rächen, zum Teil auch, um sie dazu zu zwingen, noch länger in der Beziehung zu bleiben oder ihnen eine zweite Chance zu geben. Und da muss man auch sagen, da geht schon langsam was weiter. Also 2010 ist die größte Plattform gegründet worden. 2015 ist sie vom Netz gegangen und der Gründer hat 2,5 Jahre Haft dafür bekommen. Bei einer zweiten Plattform war das relativ ähnlich. Da war halt auch so, dass die Frauen dann was zahlen mussten, damit das Material offline genommen wird. Also wirklich Erpressung im großen Stil mit extrem intimem Material, das nie für die Weltöffentlichkeit gedacht war.
Aber versuchen wir vielleicht auch einen irgendwie so positiveren Schluss zu finden. Ja, was soll ich sagen? Es ist irgendwie der Klassiker.
The internet is really, really great.
For porn!
I got a fast connection, so I don't have to wait.
For porn!
There's always some new site.
For porn!
I browse all day and night.
For porn!
It's like I'm surfing at the speed of light.
For porn! Turkey. The internet is for porn.
Turkey.
The internet is for porn.
What are you doing?
Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Skip-bop-a-doo-bop,
skip-bop-dee-bop.
Wah, wah!
Get down here!
Oh, yeah, yeah, yeah!
That's gross. You're a pervert.
Sticks and stones, Kate Monster.
No, really, you're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet. What?
You have no idea. Ready, normal people?
Ready!
Ready?
Ready!
Let me hear it!
The internet is for porn.
Sorry, Kate.
The internet is for porn.
I masturbate.
All these guys unzip their flies for porn.
Porn, porn, porn.
The internet is not for porn.
Porn,
porn.
Hold on a second! Das ist tatsächlich so, man geht davon aus, dass je nachdem, wie man es halt misst, bis zu 80% des Traffic, des Internetverkehrs sich mit Pornografie beschäftigt. Pornografie ist und bleibt eine treibende Kraft einfach.
Treibend, haha.
Ja, danke, das war nicht geplant. eine treibende Kraft in dieser ganzen Geschichte.
In dieser Affäre wolltest du sagen?
Wollte ich nicht sagen, aber gut, danke. Nein, es ist tatsächlich so, dass Sexualität, Beziehungen und eben Pornografie uns als Menschen einfach antreiben, neue, schräge Dinge auszuprobieren. Und auch die Technologie wirklich vorantreiben. Ja. Aber das ist sicher ein schönes Schlusswort zu diesem netten Bild.
Ich habe ein Vorschlusswort. Im Prinzip ist das ja eh schon, das kennt man ja auch, wie die Zeitungen rauskommen sind, haben sich die Leute auch aufgeregt, dass im Bus alle sitzen und in ihre Zeitungen schauen. Dann haben sie halt jetzt im Internet immer die Pornos angeschaut, dann haben wir es bald zu tun mit den ganzen Teledildonics, damit ich das schöne Wort auch noch sage, und den technologischen Neuerungen, die da auf uns zukommen. Im Prinzip geht es immer darum, dass wir in einer Partnerschaft und als Gesellschaft uns überlegen müssen, wie gehen wir damit um, weil es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles gut. Es liegt die Wahrheit liegt in der Mitte und also wir sind eigentlich sehr, sehr gespannt, was quasi in diesem Bereich los ist, wenn wir so alt sind wie das nette Pärchen hier, das so ein Totholzmedium liest. Alle Fotos, die wir gefunden haben von älteren Leuten mit Handy in der Hand oder Tablet, waren nicht lizenzfrei. Eh klar, weil die hat man extra fotografieren müssen und die Leute dafür bezahlen.
Ja, wobei in dem ganzen Kontext mit dem Vortrag denken wir gerade, ich würde wirklich zu gern wissen, warum er lacht und sie so grimmig schaut, aber lassen wir das stehen.
Ich hätte eine Theorie, aber...
Ja, ihr habt es vielleicht auch, der eine oder andere. So als Konklusion, um noch auf uns noch einmal zurückzukommen, wir haben unter uns so ein bisschen einen Running Gag gehabt, also eigentlich gibt es den noch immer. Wir hatten ja so Twitter als Kennenlernen-Kanal und haben gesagt, dass das deswegen so gut funktioniert, weil wir uns so halt authentisch und auf Augenhöhe am Ende des Tages, ja, Marketing-Sprech, kommuniziert haben und einfach so relativ zwanglos an die Geschichte herangegangen sind, das auch noch immer tun, und gesagt haben, wir wissen beide eigentlich nicht, ob das tatsächlich lang halten wird oder nicht, und haben uns vorgenommen, ist eh wurscht, hält eh nicht länger als 3 Wochen. Und deswegen war es dann immer so ein Running Gag, wenn uns jemand gefragt hat, wie lange seid ihr schon dran, hat irgendjemand von uns beiden immer gesagt, 3 Wochen. Das konnten wir dann nach einiger Zeit auch
besonders
nicht mehr so
verbergen. Besonders lustig war es, wenn ich gesagt habe, 5 Jahre, und er im gleichen Augenblick 3 Wochen, und die Leute nur so.
Und sehr schön war, dass relativ am Anfang unserer Beziehung ist mir tatsächlich, ich glaube, es war so, also es war innerhalb der ersten 3 Wochen, definitiv.
Oder der ersten.
Der ersten 3 Wochen. Folgendes Buch untergekommen ist, das ich dann noch der Ellie geschenkt habe, und ich glaube, das ist so der Ansatz gewesen auch zu unserem Talk in 30 Folien zum Traumpaar. Wir sagen herzlichen Dank.